Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Na, dass wir immer nicht den Flughafeneffekt haben. Die Eröffnung des Berliner Humboldt-Forums wird also verschoben, wenn auch der Bauvorstand des Humboldt-Forums, Hans-Dieter Hegner, beruhigt.
Wir haben hier ja keinen systematischen Fehler, sondern hier gibt es einzelne Defekte.
Und was genau das Problem ist, das fragen wir den Intendanten, den Generalintendanten des Humboldt-Forums in dieser Stunde. Dann stellen wir zwei neue Filme vor, die heute starten. In einem der beiden überrascht eine Frau ihren Mann mit einem anoperierten Penis, ohne dass sie wirklich das Geschlecht wechseln will. Dann lassen wir uns von einem Theaterkollektiv durch die Stadt führen, per SMS aufs Handy. Wir besuchen eine umstrittene Ausstellung in Leipzig. Und ja, René Polisch also. Seit heute auch ganz offiziell der neue Intendant der Volksbühne in Berlin ab 2021. Warum macht er das, haben wir ihn gefragt.
Vielleicht habe ich mich nur beworben, um mal wieder in eine Kantine zu setzen und so über meinem eingeritzten Namen da.
Nach weiteren Gründen forschen wir in dieser Stunde. Das Humboldt-Forum im neu aufgebauten Berliner Schloss, das große Kultur- und Kunstzentrum mit mehreren Museen und Bibliotheken. Im Herbst sollte es zumindest in Teilen eröffnen. Humboldt, ja, 30 Jahre Mauerfall hätte gut gepasst, aber daraus wird nichts. Die Sache ist verschoben. Im nächsten Jahr soll es dann soweit sein. Wann genau ist noch offen? Claudia von Laak hat sich heute umgehört.
Der 250. Geburtstag Alexander von Humboldts im September. Er wäre der ideale Termin gewesen für die Eröffnung des Humboldt-Forums. Lange war der Nachbau des Berliner Stadtschlosses im Zeitplan. Doch zuletzt schwanden die Zeitpuffer. Von einer Eröffnung in Rathen war dann die Rede. Zuletzt von einem leeren Gebäude, das der Öffentlichkeit präsentiert werden sollte. Doch jetzt ist klar, kein Humboldt-Forum zum Humboldt-Jubiläum. Die schlechte Nachricht musste die Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen, Petra Wesseler, überbringen. Es gäbe Baumängel, die sofort beseitigt werden müssten, sagte sie.
Und das heißt dann im Fazit, dass wir dieses Eröffnungsszenario mit der ersten Teileröffnung Ende diesen Jahres leider, wirklich bedauerlicherweise leider, der Bau schon so weit nicht halten können.
Einen neuen Termin wollte niemand nennen. Dauert ein Bau länger, wird er automatisch teurer. Doch auch in diesem Punkt hielten sich die Verantwortlichen vornehm zurück. Alle versuchten mit Kräften, ein nahezu funktionsfähiges Stadtschloss zu präsentieren, um so den BER-Effekt zu vermeiden. Bauvorstand Hans-Dieter Hegner zeigte beim Rundgang auf der Baustelle auf fertige Ausstellungsvitrinen und betonte:
Wir haben hier ja keinen systematischen Fehler, den wir sozusagen ausmerzen müssen und deshalb hier große Umbauten vornehmen, sondern hier gibt's einzelne Defekte.
So funktioniert etwa die Kälteanlage noch nicht. Außerdem habe man während des Baus auf Veränderungen reagieren müssen. Das Humboldt-Forum ist jetzt stärker vor Überschwemmungen geschützt. Und die Verantwortlichen haben nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz das Sicherheitskonzept überarbeitet. All das kostet Zeit, sagte Anne-Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesbauministerium.
Ich möchte kein Risiko für Besucher und vor allen Dingen nicht für das Kulturgut. Und ich finde, die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, dass wir das auch genauso erklären. Wir werden hier eine der herausragendsten, wenn nicht die herausragende europäische Ausstellungsfläche haben. Und ich finde, dann sollten wir sie auch angemessen im Herzen von Berlin gestalten.
Aber eben mit etwas Verspätung, ab nächstem Jahr erst. Claudia van Laak hat sich heute umgehört beim Humboldt-Forum in Berlin. Und am Telefon ist Hartmut Dorgerloh, er ist der Generalintendant des Humboldt-Forums. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was ist der Hauptgrund für die Verspätung?
Wir haben jetzt sehr viele technische Anlagen im Haus installiert. Die sind jetzt in Betrieb genommen worden. Und bei den Inbetriebnahmen und den damit verbundenen technischen Prüfungen hat die Bundesbaudirektion festgestellt, dass da doch noch einige gravierende Probleme zu lösen sind. Und das muss jetzt mit Sorgfalt gemacht werden. Und das hat jetzt einfach zur Folge, dass wir in diesem Jahr keine Eröffnung für das Publikum mehr hinbekommen können. Und wir haben gesagt, das ist jetzt auch ein wichtiges Thema. Das beeinflusst auch das gesamte Eröffnungsszenario. Deshalb stellen wir uns ganz offensichtlich und ganz offensiv diesen neuen Umständen und reagieren darauf, unter anderem, indem wir das öffentlich machen.
Warum kommt es erst zu spät? Man hatte ja schon seit einigen Monaten davon gehört, dass es da bauliche Verzögerungen gibt.
Dass die Baustelle in der Zeit der Hochkonjunktur überhaupt noch so gut gelaufen ist und wir da so lange im Zeit- und Kostenrahmen gewesen sind, das war ohnehin für viele Beteiligte ein Wunder. Es hat immer mal ein paar Engpunkte gegeben und Dinge, wo schon klar war, naja, das ist schon sehr sportlich. Wir waren aber immer noch guter Dinge, dass wir das hinbekommen. In der Schlusskurve großer Bauvorhaben ereilen, aber manchmal einen auch unerwartete Überraschungen. Und was jetzt eingetreten ist, ist unerwartet. Und deshalb müssen wir uns jetzt einfach dieser Situation stellen, dass diese großen haustechnischen Systeme, Klima, Sicherheit, IT und was da alles so dranhängt, dass die noch nicht so einwandfrei funktionieren, dass wir sagen können, also in diesem Jahr können wir alle notigen Voraussetzungen fürs Kunstgut und für die Besucherinnen und Besucher schaffen. Und wir wollen eins nicht, jetzt nicht irgendwie eine Eröffnung machen und dann hinterher wieder zu und sagen, jetzt müssen wir aber erstmal die Dinge noch nachreparieren, die da nicht ganz genau funktionieren.
Können wir irgendjemandem die Schuld zuweisen?
Nein, das ist eine Mischung aus Dingen, die auch technisches Versagen, da hat dann irgendeine Komponente, die man eingebaut hat, nicht so funktioniert, wie der Hersteller das versprochen hat, da muss das nochmal ausgetauscht werden. Und in anderen Zeiten hat das dann 24 Stunden gedauert. Heute wartet man auf manche Ersatzteile, habe ich jetzt gelernt, 4 bis 6 Wochen. Also wer hätte gedacht, dass wir mal in so einer heißen Baukonjunktur das Gebäude fertigstellen müssen. Und das sind Ausführungs-, sind auch Kapazitätsprobleme. Jeder, der heute irgendein Bauvorhaben hat und sei es nur der eigene Badumbau, weiß, wie schwierig das ist, Handwerker zu kriegen, wie lange man auf Material wartet. Und das hat sich in den letzten Monaten eben ein Stück weit addiert. Und deshalb mussten wir jetzt mal sagen, Leute, also Qualität geht hier vor Tempo und deshalb Eröffnung erst im nächsten Jahr.
Da kann man schon mal die nackte Angst bekommen, ne? Beim Thema Großprojekte in Berlin. Also beim BER hat es ja auch so bekommen, kurze Verschiebung. Jetzt sind es viele Jahre und viele Millionen später. Wie sicher können wir sein, dass Kosten und Zeitplan nicht komplett aus dem Ruder laufen beim Humboldt-Forum?
Bauen ist das letzte große Abenteuer. Das ist übrigens kein Berliner Problem und auch kein deutsches. Also ich müsste mir sehr genau überlegen, welches von den großen deutschen Infrastrukturprojekten oder Bauprojekten dann so im Zeit- und Kostenplan für die letzten Jahre gewesen ist wie das Humboldt-Forum. Insofern ist das jetzt nichts, was mir Angst und Bange macht. Das halte ich jetzt für, soweit wir das heute einschätzen können, für einen relativ normalen Vorgang. Und insofern halte ich es also auch für nicht gerechtfertigt, das mit den wirklich großen Pleiten zu vergleichen.
Aber rein baulich könnte es Ende des Jahres eröffnen als leeres Humboldt-Forum. Wäre das was?
Nein, wir werden kein leeres Humboldt-Forum haben können, weil zum Beispiel schon Exponate im Haus sind. Nächste Woche kommt als nächstes die Tresortür. Wir sind ja voll dabei, das Haus einzurichten. Wir haben die ganze Ausstellungsarchitektur beauftragt. Die wird in Teilen schon aufgebaut. Es sind Bereiche, die bleiben übrigens leer, gerade die ganzen Veranstaltungssäle. Da wird ja erst das Leben richtig losgehen, wenn wir mit dem Veranstaltungsprogramm beginnen. Wir haben Gastronomen im Haus, wir haben verschiedene Shops, wir haben die Geschichte des Ortes, wir haben die historischen Skulpturen, die stehen auch jetzt schon drin. Wir haben zeitgenössische Kunst an vielen Stellen. Also das Haus rein leer, das geht schon deshalb nicht, weil es schon nicht mehr leer ist.
Aber es wird dann eine schrittweise Öffnung im nächsten Jahr. Könnte man nicht sagen, man wartet ab und macht es dann komplett alles an einem Schwung mit großem Hallo?
Wir werden jetzt, nachdem wir das in den Auswirkungen erfahren haben, auswerten und mit den Partnern, mit der Humboldt-Universität, mit dem Stadtmuseum, aber natürlich auch mit den Kollegen von den staatlichen Museen die Konsequenzen erörtern. Und es macht sicherlich Sinn, dann jetzt angesichts dieser Umstände auch das Eröffnungsszenario nochmal zu überlegen, wann wollen wir welche Bereiche wie zeigen. Und da ist natürlich eine konzentrierte Eröffnung auch was Gutes, wobei man sagen muss, das Haus ist so groß und hat so viele verschiedene Bestandteile, dass wir auch ein Interesse daran haben, dass die einzelnen Partner auch mit ihren Projekten gut erkennbar an die Öffentlichkeit treten können.
Hartmut Doggerlo, der Generalintendant des Humboldt-Forums in Berlin im Gespräch. Vielen Dank.
Bitteschön.
Gestern haben wir schon an dieser Stelle darüber gesprochen, weil alles darauf hinauslief. Seit heute ist es also amtlich. René Polisch wird Intendant der Berliner Volksbühne. In 2 Jahren fängt er an und beendet damit eine Übergangszeit, die nach dem gescheiterten Chris Derkon begonnen hatte. Polisch wird bekannte Volksbühnenschauspieler zurückholen. Er will selbst auch inszenieren und er glaubt an das Gemeinschaftsprodukt, das zwischen Schauspielern, Schauspielerinnen und Regie entsteht, und zwar auf Augenhöhe. Und er will dieses Theater wieder mehr öffnen, wie er uns heute sagte.
Vielleicht war ein Fehler der Volksbühne auch unter Kassow in der letzten Zeit, dass sie hermetischer wurde. Und man muss das Haus wieder öffnen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Die Volksbühne hatte eine Phase, wo sie sich sehr geöffnet hat, wo Kongresse stattgefunden haben, wo Diskussionen stattgefunden haben. Und das war alles gut und wichtig. Das muss wieder sein, glaube ich. Also die Volksbühne darf nicht hermetisch bleiben.
Und das ganze Interview mit ihm am Samstag beginnt in unserer Theatersendung Rang 1 ab 14 Uhr. Susanne Burkhardt, Theaterredakteurin, kommentiert.
Jünger, weiblicher, diverser. So sollte die künftige Leitung der Berliner Volksbühne aussehen. Das hatte Kultursenator Klaus Lederer noch vor einem Jahr angekündigt. Die Entscheidung für den 56-jährigen René Polisch wirkt da wie eine Rolle rückwärts. Aber Polisch kommt nicht allein. Tous ensemble, alle zusammen, steht in großen Buchstaben über einem Text, den Polisch heute auf der Pressekonferenz im Berliner Roten Salon verteilen lässt. Darin spricht er von Verantwortung, die er übernehmen will für die Errungenschaften seiner Arbeitspraxis, die, Zitat, ein großes Umfeld hat und viele TrägerInnen. Mit der großartigen Kostüm- und Bühnenbildnerin Ida Müller macht er eine dieser Trägerinnen zur Chefausstatterin. Mit Constanza Makras kommt eine erfahrene Choreografin, mit Vegard Winge ein Künstler, der bereits erfolgreich am Haus gearbeitet hat, und mit Florentina Holzinger eine so Polisch vielversprechende Performerin. Altes mischt sich mit Neuem. Viel mehr lässt sich erstmal nicht herauslesen aus den natürlich noch vagen Plänen. Er sei gedrängt worden, sich nach vorne zu stellen. Als Intendant, so sagt Polisch. An der zukünftigen Volksbühne werden Autorinnen und Schauspielerinnen gemeinsam Theater machen. Gespräche mit Künstlerinnen aus der freien Szene liefen derzeit ebenso wie die mit den einstigen Besetzern des Hauses. Einen Masterplan, so Polisch, gebe es dabei nicht. Befürchtungen, unter ihm gäbe es ein Rollback in alte Zeiten, kontert er mit dem Satz, er komme nicht als trojanisches Pferd der alten Castorf-Volksbühne. Ob mit ihm die Starregisseure der vergangenen Ära zurückkehren an den Rosa-Luxemburg-Platz, lässt der neue Intendant offen. Auch wie er als Unerfahrener ein solch großes Haus leiten will. Eine kluge Geschäftsführerin müsste also erst noch gefunden werden. Denn der amtierende Intendant Klaus Dörr, dessen Vertrag erst 2023 endet, steht nicht zur Verfügung. Offenbar passen Polisch und Dörr nicht so gut zusammen. Was unter der neuen Leitung aus Dörrs gerade erst vorgestellten jungen und diversen Ensemble wird? Fragezeichen. Schade, dass dieses Team keine wirkliche Chance, weil Zeit haben wird, etwas zu entwickeln. Dafür kann Polisch freilich nichts. Er könnte versöhnlich wirken zwischen den noch immer trauernden Castorf-Volksbühnen-Fans und denen, die sich ein neues, offeneres Theater wünschen. Ein Theater für die Stadt. Das kann man doch jetzt einfach mal hoffen dürfen.
Theaterredakteurin Susanne Burkhardt also über die heute nun auch offiziell bestätigte Entscheidung, dass René Polisch, der neue Intendant der Volksbühne, in Berlin wird. Und jetzt sind die Zombies wieder da. Jedenfalls im neuen Film von Jim Jarmusch, The Dead Don't Die. Einer von zwei Filmen, die wir jetzt vorstellen hier im Gespräch mit Patrick Wilinski aus der Filmredaktion. Also warum sind die Zombies da wieder auf der Erde unterwegs? Gibt es da noch was Unerledigtes?
Ja, so ein bisschen, aber um ehrlich zu sein, sind wir selber schuld, denn die Menschheit in ihrer ungestellten Gier nach Rohstoffen hat mit Polarfracking begonnen und das Polarfracking hat dazu geführt, dass die Erde auf ihrer Achse ein bisschen vom Weg abgekommen ist und das umgedrehte Magnetfeld der Erde führt eben dazu, dass plötzlich die Toten wieder auferstehen und wir bekommen das alles in Jim Jarmuschs Film erzählt aus der Sicht einer amerikanischen Kleinstadt, Centerville, 738 Einwohner ungefähr und wir folgen vor allem zwei Polizisten, gespielt von Bill Murray und Adam Driver, die sehr lakonisch und wirklich wunderbar lustig sich das alles ansehen. Und zusammen mit ihrer Kollegin stehen sie da, während die ganzen Untoten die Stadt zertrümmern, in ihrer eigenen kleinen Polizeistation und wundern sich dabei, warum das alles sie nicht wirklich berührt.
Jungs, sollten wir uns nicht gegenseitig sagen, dass alles wieder gut wird? Dass alles bald vorbei ist, wie ein böser Traum? Ronnie?
Ach Gott, Mindy, ich bin nicht sicher, ob ich das sagen kann.
Cliff?
Es wird alles wieder gut, Mindy. Vielleicht ist alles bald vorbei. Wie ein böser Traum.
Das glaube ich nicht.
In der Stadt wohnt auch noch eine schottische Bestatterin, gespielt von Tilda Swinton, die mit ihrem Samurai-Schwert sich ganz gut selber zur Wehr setzt gegen die Zombies. Und dennoch ist das Ganze eben nicht verstörend, wie man das aus den ganzen Zombie-Filmen kennt. Also die Spannung legt sich hier nicht über die Bilder. Es ist, wie wir das von Jim Jarmusch schon gewohnt sind, sehr lakonisch inszeniert, auch so ein bisschen gelangweilt. Es passiert dann einfach alles. Die Menschheit geht unter, wir selber zerstören uns, denn wir selber sind auch schuld. Das ist vielleicht jetzt nicht die intellektuellste Antwort auf die großen Probleme unserer Zeit, aber eine sehr, sehr Jim Jarmusch-hafte Antwort.
Aber Zombie, das ist ja nun ein Genre, was wirklich etabliert ist. Also wird einem klar, was Jim Jarmusch da tatsächlich, was ihn interessiert an diesem Genre Zombiefilm.
Also es ist schon so eine Art Gegenstück zu seinem Spielfilm Only Lovers Left Alive, der ein Vampirfilm war, auch ein sehr bekanntes Kinogenre. Und da ging es auch schon so ein bisschen um die Zombies. Und dann dachte er sich wohl, mache ich nochmal so ein Gegenstück zu seinem Vampirfilm, der sehr elegisch war. Und er setzt hier auf eine sehr interessante Konfrontation, weil es geht ja bei den Zombies immer daraus, dass die Gefahr von innen kommt, nicht von außen. Wir sind die Gefahr. Und wenn wir die Zombies bei Jim Jarmusch sehen, wie sie durch die Straßen gehen, dann machen sie genau das, was sie gemacht haben, bevor sie gestorben sind. Also sie suchen nach dem WLAN, sie schreien nach Chardonnay oder nach Spielzeugen. Der ganze Konsumismus unserer Zeit wird hier nochmal ad absurdum geführt. Und das finde ich wunderbar, denn auch zum Beispiel Iggy Pop, ja, also eine Art Punk-Zombie, wenn man so will, kommt raus und will nur Kaffee haben. Also diese Zombies sind auch sehr armselig, so wie wir uns armselig gegenüber den Ressourcen unserer Welt zurzeit verhalten. Das ist ein sehr starkes politisches Statement von Jim Jarmusch, der eben das Genre des Zombiefilms dazu nutzt, um sich zum ersten Mal sehr offensiv politisch zu äußern.
Sie haben ja offenbar Spaß gehabt mit diesem Film. Das, ich weiß nicht, ob Sie da fast eine Minderheit unter den Kritikern sind.
Also, definitiv.
Also bei der Weltpremiere in Cannes, beim Filmfestival, da haben Sie auch darüber berichtet, dass eigentlich die meisten Kolleginnen und Kollegen mit diesem Film wenig anfangen konnten. Was war die Kritik?
Ja, die Kritik ist, dass es dann doch recht platt ist und überzeichnet. Ich meine, es gibt auch sehr starke Referenzen zum Trump-Amerika. Es gibt da einen Farmer, der trägt eine rote Cappy. Auf der steht jetzt nicht Make America Great Again, sondern Keep America White Again. Diese ganze Kritik an Trump. Es stimmt, es ist mit groben Farben gezeichnet und wir erwarten von Jim Jarmusch aber das sanfte, subtile, intellektuelle Spiel, so wie in seinem Meisterwerk Patterson, der letzte Film von ihm. Ich will auch sagen, das ist nicht sein bester Film und dennoch ist er sehr stark politisch und ich finde es interessant, dass ein Punk, Jim Jarmusch, der wird bald 66, sich dennoch so stark von einem Trump-Amerika aufregen lässt, wütend wird, dass er so einen Film auch mal dahin klatscht, der auch sehr grob damit spielt, dass die Figuren plötzlich wissen, dass sie in einem Film sind, also auch sehr stark auf so einer Metaebene sich lustig macht über das Filmemachen. Ich finde das als Statement schon sehr interessant und ja, wenn man jetzt nicht zum Lachen in den Keller geht, kann man auch hier sehr viel Spaß haben.
Also ein politischer Zombie-Film von Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, von morgen an in den deutschen Kinos. Und jetzt kommen wir zu einem Film aus Deutschland von einem Mann, von einem Regisseur, der ja überwiegend ohne Filmförderung arbeitet. Darüber reden wir gleich noch, aber erstmal über den Film, der jetzt entstanden ist. Nämlich Kim hat einen Penis. Und da geht es, wie man lesen kann, um eine Pilotin, Kim, die sich in der Schweiz einen Penis anoperieren lässt.
Das ist ein Penis?
Ja.
Komm, mach den ab.
Nicht. Au! Bitte vorsichtig, der ist noch frisch.
Okay, wenn man das jetzt so hört, geht es da um Geschlechtsidentitäten oder ist es einfach nur ein schräger Spaß?
Es ist ein schräger Spaß. Man muss wirklich sagen, hier wie bei Jim Jarmusch, Erwartungen, wenn man einen Film über eine Transperson erwartet und ihre Auseinandersetzung mit ihrer Geschlechtsidentität, wird man enttäuscht. Das ist auch gar nicht so wirklich der Anlass für Philipp Eichholz. Also die Geschichte spielt in so einer ja verschobenen Zukunft. Man kann eben in die Schweiz fahren und sich aus Spaß das Geschlecht ändern lassen. Wirklich aus Spaß. Das ist so eine Art Lifestyle-Produkt, so wie Botox-Spritzen oder so weiter. Und das macht Kim gar nicht so sehr, weil sie ihren Freund Andreas damit ärgern möchte, sondern weil sie einfach interessiert ist. Wie ist das so mit einem Penis als Frau? Und dann interessiert sich Philipp Eichholz eben, was eben mit dieser Beziehung passiert. Es ist eine Beziehungskomödie, weil neben dem Penis von Kim zieht auch noch die Ex-Freundin von Andreas zu den beiden mit einem ungestillten Kinderwunsch. Also sie spricht permanent davon, dass sie so endlich gerne mal schwanger werden würde. Und das führt dazu, dass diese beiden, die in dieser langweiligen Beziehung eigentlich stecken geblieben sind, diese Mitdreißiger, endlich mal anfangen, miteinander zu reden. Was ist denn jetzt endlich mit uns.
Eine sehr skurrile Wohngemeinschaft, die da offenbar bilden, ne? In diesem
absolut,
Fall.
Ja, das stimmt.
Und ich meine, bei Philipp Eichholz, ich habe es schon erwähnt, das ist ja jemand, der den Bereich Independent-Film tatsächlich wortwörtlich nimmt, ne? Indem er, soweit ich weiß, überwiegend ohne Filmförderung
vor allem
war
ohne.
Das auch, ja,
ohne.
Komplett ohne. Ja.
Mehr noch, er hat nie eine Filmhochschule besucht. Ja. Er ist wirklich eine Ausnahme in der deutschen Landschaft und ich finde es schön, dass wir den Film zusammen mit Jim Jarmusch besprechen, der in den 80er Jahren auch so einer war. Eine absolute Freiheit demonstriert hat in seinen Filmen, sich nicht an die großen Fördersysteme rangekloppt hat. Und das Spannende an Philipp Eichholz ist, dass dadurch, dass er keine Förderung bekommt, gibt es nichts, was eingreift in die Art und Weise, wie er erzählen möchte. Das ist hier ungefiltert. Und es ist spannend zu sehen, wie er sich an diesen klassischen Beziehungskonstellationen abarbeitet. Aber es geht in seinen Filmen auch um Depressionen, um Zukunftsängste, um Sterbehilfe, um alles Mögliche.
Auch in diesem Film ist ganz konkret.
Nee, in dem nicht, in seinen anderen. Hier geht es wirklich ganz konkret darum, was passiert mit einer Beziehung, wenn sie sich verfahren hat und welche fiesen Kleinigkeiten kann sich ein Regisseur ausdenken für seine Figuren. um sie endlich in Bewegung zu bringen. Denn die beiden sind in ihrer Beziehung eingeschlafen. Das ist ein sehr moderner Blick auf so eine Mit-30er-Beziehung. Er speist, Regisseur Philipp Eichholz, speist das natürlich auch aus seinen eigenen Erfahrungen. Das ist schon ein Autorenfilmer. Das finde ich aber sehr spannend, dass hier auch einer plötzlich auf Festivals läuft. Ja? Also jemand, der nie auf einer Filmhochschule war, läuft in München, in Hof, auf der Berlinale, in der Perspektive, deutsches Kino, in Saarbrücken.
Das heißt, kommt auch ein Verleih offenbar. Kommt in die Kinos.
Ja, ne? Er kommt in die Kinos, natürlich in einer kleinen Verleihzahl. Ich würde mir wünschen, dass er in wesentlich mehr Kinos läuft. Und dennoch ist das doch spannend, dass ein System wie das deutsche Kinosystem, das eigentlich immer nur ja, so normierte Regisseure hervorbringt, die dann ihre Anträge stellen, dann kriegen sie Geld, dann können sie ihre Stoffe machen, dass dieses System auch irgendwie Platz lässt für Leute außerhalb vom System. Das finde ich wirklich sehr spannend. Und ich bin wirklich, naja, ich kann nicht sagen, es ist der deutsche Jim Jarmusch, das wäre jetzt unfair, aber ich finde es wirklich sehr, sehr spannend und fände es toll, wenn immer mehr Leute auch die Filme, das Kino von Philipp Eichholz entdecken können. Und Kim hat einen Penis, übrigens ein sensationeller Titel, ist ein toller Anfang dafür.
Man muss man aufpassen, wenn man das googelt, ne, diesen Titel.
Ja,
man
dann auf die falschen das würde ich, Seiten, das würd ich die falschen wirklich Seiten machen. Ja.
Und ohne jetzt spoilern zu wollen, vielleicht am Ende, wie hoch ist die Gefahr, dass er da in die Falle einer Trash-Komödie geht?
Nein, das ist kein Trash, weil er viel zu nah und viel zu ehrlich an der Gefühlswelt seiner Figuren ist. Denn auch Kim muss merken, dass vielleicht ihre impulsive Aktion mehr kaputt macht, als sie damit eigentlich bezwecken wollte.
Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion über zwei außergewöhnliche neue Filme, die morgen in den deutschen Kinos starten. Jim Jarmusch, The Dead Don't Die und der Film mit dem vermutlich außergewöhnlichsten Titel, zumindest was das deutsche Kino angeht in diesem Jahr. Ich würde sagen, den Preis hat er jetzt schon bekommen. Kim hat einen Penis von Philipp Eichholz. Vielen Dank.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der niederländische Dirigent Bernhard Haitink hat das Ende seiner aktiven Laufbahn angekündigt. Der 90-Jährige wird im September in Luzern sein letztes Konzert geben. Haitink dirigierte die führenden Orchester der Welt. Er war 27 Jahre Chefdirigent des Amsterdamer Konzertgebau. Außerdem leitete er unter anderem die Royal Opera in London und die Staatskapelle Dresden. Die Nichteinladung von AfD-Vertretern zum Evangelischen Kirchentag sorgt für Diskussionen. Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Clausen, kritisierte die Entscheidung. Ich fand diesen Beschluss auch nicht gut, viele andere auch nicht. Aber da ist der Kirchentag eine eigenständige Organisation, sagte Clausen gegenüber unserem Hause. Der Historiker Michael Wolfson an gleicher Stelle, gefragt, ob die Nichteinladung ein Eigentor sei.
Natürlich, darüber hinaus schafft man Märtyrer, ein großartiger Propagandaerfolg, den die AfD der EKD zu verdanken hat oder den Organisatoren des Kirchentages.
Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 19. bis zum 23. Juni in Dortmund statt. Die österreichische Schauspielerin Elfriede Ott ist tot. Sie starb im Alter von 94 Jahren in ihrer Heimatstadt Wien. Mit Elfriede Ott geht eine große Persönlichkeit von uns, schauspielerisch wie menschlich, sagte Herbert Föttinger, künstlerischer Direktor des Wiener Theaters in der Josefstadt. Ott debütierte 1944 am Wiener Burgtheater und stand 70 Jahre auf der Bühne. In Österreich galt sie als eine der beliebtesten und vielseitigsten Schauspielerinnen. 1985 gründete Elfriede Ott die Schauspielabteilung des Wiener Konservatoriums.
Und hier im Studio ist jetzt mein Kollege André Mumut, Theaterkritiker, der direkt aus dem Berliner Unwetter ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen. Sind Sie trocken geblieben? Einigermaßen?
Ne? Nein, oder? Trocken geblieben bin ich nicht. Oh. Das sind wir, glaube ich, alle nicht, weil wir während des hereinbrechenden Unwetters gerade auf Mission waren. Geschickt in die Berliner Abendstimmung vom Berliner Hautheater. Und da sind wir ziemlich nass geworden und haben uns sehr beeilt, ins Haut zurückzukommen, um dann so eine etwa eine Stunde Pause zu machen, bevor das Schlimmste überstanden war. Und danach ging es dann wieder.
Patrol, so hieß dieser Abend in Berlin, am Hau oder um das Hau herum, muss man dazu sagen, im Hebel am Ufer in Kreuzberg von Machina X. Das ist so ein achtköpfiges Medientheaterkollektiv, so nennt es sich selber. Und das irgendwie angesiedelt zwischen Computerspiel und Theater. Sie wurden dirigiert durch die Stadt oder zumindest um das Viertel herum, um das Hau, mit SMS auf ihr Handy.
Ja, also das Handy war unser wichtigster Begleiter. Es war an diesem Abend auch unser einziger Begleiter. Und das unterscheidet diese Produktion doch sehr deutlich von denen, die wir von Machina X kennen. Sie haben es ja schon gesagt, deren Spezialität ist es eigentlich, Computerspiele so nachzustellen, dass wir uns in der Live-Bewegung eben in ihnen aufhalten können, indem wir dort auf die Performer treffen und mit ihnen so interagieren, wie wir mit den Figuren in einem Computerspiel interagieren würden. Das war heute zum ersten Mal nicht der Fall. Sie haben uns zum ersten Mal in die Welt hinausgelassen, in die reale Welt, aber eben wieder mit so einem ganz besonderen Clou, nämlich der Kommunikation ausschließlich über unsere Handys.
Und Sie haben Ihr Handy dabei? Ja. Da gibt es so ein paar. Also ich sehe schon, da ist einiges los, ne? Also
es gab sehr viele SMS an diesem Abend.
Das mache ich sonst nicht eigentlich, irgendwie fremde Handys einfach sozusagen hier an mich zu reißen, aber ich sehe hier eine gewisse Veronika, ja, hier vorne. Wer ist Veronika?
Veronika war sozusagen in diesem Fall meine Leiterin. Ich war nämlich freier Angestellter, wie wir alle, bei einer Sicherheitsfirma, nämlich dieser Sicherheitsfirma Patrol, die dafür sorgen wollte.
Also Streife könnte man es übersetzen vielleicht.
Genau, ne? Die wollte, dass wir patrouillieren gehen im Berliner Stadtraum, um eben dafür zu sorgen, dass die Stadt sicherer wird. Das ist die Grundidee dieser Produktion. Da bekam man Aufträge von besorgten Bürgerinnen und Bürgern.
Das große Unsicherheitsgefühl,
das große Unsicherheitsgefühl unserer Zeit,
Implikation
genau,
hat, ja.
Eben auch mit Hinblick auf oder in Hinblick auf so Bürgerwehrgedanken, was ist eigentlich los auf unseren Straßen und sollte man da nicht mal genauer hinschauen. Und dafür schickt Patrol eben seine Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt durch Berlin.
Ja, hier steht irgendwie, Rick ist einer unserer Premium-Kunden. Du solltest dir also besonders viel Mühe geben, schlendere unauffällig die Ladenzeile entlang und such dir einen geeigneten Beobachtungsposten. Observiere deine Umgebung sorgfältig. Wie viele Messerstechereien zählst du in den nächsten 4 Minuten?
Genau.
Ist hier die SMS, die da angekommen ist.
Messerstechereien gezählt, die nicht stattgefunden haben. Das Entscheidende ist, man bekam so Belobigungspunkte. Man wurde mit Sternen belohnt und mit besonderen Stufen, die man erreichen konnte. Und es war dann relativ schnell klar, wenn man einfach behauptet hat, da haben 5 Messerstechereien stattgefunden, dann gab es auch 5 Sterne, wenn man der Wahrheit entsprochen hat und gesagt hat, da gab es keine Messerstechereien in dieser Einkaufszeile, dann gab es nur 1 Stern und dann war auch die Veronika gar nicht so zufrieden mit den Ergebnissen.
Hier steht auch, schick mir Start, sobald du auf Position bist, dann werde ich den Timer für dich starten. Sie ganz brav Start, schreiben zurück und
ja,
dann die Zeit läuft. Ist dann die Reaktion, bitte beginne mit der Datenerhebung, die Zeit ist abgelaufen. Bitte gib nun die Anzahl der erfassten Messerstechereien ein und da steht sie, die 0.
Ich habe die 0 eingegeben, ja, weil ich doch der
in
Wahrheit
den 4 Minuten war nichts
wollte. Es war nicht viel los insgesamt auf den Berliner Straßen, hatte vielleicht auch mit dem Wetter zu tun, aber es war auch leider nicht sehr viel los in dieser Performance-Aktion. Und das ist schon etwas, was mich ein bisschen gestört hat. Wir sind da wirklich 2,5 Stunden durch dieses Viertel in Kreuzberg gelaufen.
Ständig kam SMS.
Von einer solcher Aktion zur nächsten. Mhm. Die SMS kamen sehr häufig rein.
Akku ist fast runter hier bei Ihnen schon, ne?
Ja, das ist auch nicht anders vorstellbar. Das Handy hat eigentlich am meisten gearbeitet heute. Muss man auch sagen, weil die Performer sind in der Deckung geblieben. Die haben sich nicht gezeigt. Nur einmal ganz kurz gab es so eine Begegnung mit einer angeblichen Headhunterin, die versucht hat, uns abzuwerben. Das war aber das Einzige, was an Interaktion in der wirklichen Welt stattgefunden hat. Und da muss ich doch sagen, so wenig in 2,5 Stunden, das ist schon fast eine Leistung. Also auch wenn man bedenkt, dass es so eine Art Schnitzeljagd war, würde man doch auf Belohnungen in irgendeiner Weise spekulieren, die man dann im Berliner Stadtraum findet. Also weder gab es etwas zu finden, noch gab es eben irgendwelche Begegnungen mit den Performern. Das fand ich doch sehr wenig. Und dieses ganze Thema der Sicherheit, die da natürlich erstmal in Frage gestellt wird und dann wird diese Besorgnis der Bürger natürlich auch karikiert. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie weit ist der Abstand zwischen Taubenkot und Dönerbude? Das musste man dann abmessen und um eben diese kleinen, spießigen Vorstellungen von der Unsicherheit der Stadt da aufs Korn zu nehmen. Mich hat das inhaltlich auch nicht besonders überzeugt, aber durch den Charakter dieses Spießrutenlaufes da durch die Stadt hat man sich sowieso hauptsächlich auf die zurückgelegten Wege konzentriert und eigentlich nicht auf den Inhalt.
Also eher eine technische Spielerei und weniger wirklich etwas mit einer performativen Logik, mit einer gewissen ästhetischen Qualität, oder?
Also eine ästhetische Qualität ist da eigentlich nicht groß aufspürbar gewesen. Es ist natürlich ein Aufwand dahinter, weil das programmiert werden musste, weil da wirklich mehrere Teilnehmer parallel mit solchen Nachrichten mehr oder weniger
nicht
automatisiert.
Dutzende von Nachrichten, ne? Also
versorgt
muss ja im laufenden Band was gekommen sein.
Da
kam
sehr viel, aber es war auch eine lange Zeit und es war erstaunlich monoton, weil dann hat man mal irgendwelche Zahlen von einem Gullideckel abgeschrieben und dahin gescheckt, damit die eben auch wussten, dass man wirklich da war und nicht nur so getan hat, als ob. Also man wurde auch so ein bisschen kontrolliert, man hat auch bespitzelt andere. Das ist natürlich so eine gewisse Provokation, die damit gemeint ist. Aber ich hatte doch eher das Gefühl, es ist ein nett gemeintes Kindergeburtstagsspiel, allerdings eben ohne Geschenk.
Sie haben auch Aufträge abgelehnt.
Ja, irgendwann habe ich dann abgelehnt. Das fand die Veronika nicht so gut. Ja,
hier steht dann, ich zeige mich enttäuscht. Gefällt dir deine Arbeit bei Patrol nicht? Ich verstehe, dass du andere Dinge lieber machen würdest, als zu arbeiten. Zum Beispiel ins Theater gehen oder Sport. Aber sieh es mal so, hier kannst du quasi beides auf einmal machen. Richtig. Hat sie auch nicht überzeugt, ne?
Nee, wir haben 14 Kilometer zurückgelegt. Ich habe den Schrittzähler laufen gehabt. Sport war also gewissermaßen dabei, Theater allerdings nicht. Also da würde ich dann doch mal etwas strenger sein und sagen, Theater hat da nicht stattgefunden und wenigstens ein bisschen hätte der Sache gut getan.
André Mumert, also aus diesem Berliner Abend, der auch nochmal unterbrochen war, natürlich durch das Unwetter unterwegs auf den Spuren, die Machina X also gelegt haben, dieses Medientheaterkollektiv. 8 Menschen sind das, die sich da irgendwo zwischen Computerspiel und Theater verorten. Patrol, so hieß dieser Abend, und der kann nochmal nachvollzogen werden, wer es selber erleben will, bis Sonntag immer 18 Uhr beim Hau, beim Hebbel am Ufer in Berlin. Herzlichen Dank auch für den Aufwand dieses Abends. Ja, also eigentlich ist es ja der Stolz der Leipziger Kunstszene, die sogenannte Jahresausstellung. Seit 25 Jahren gibt es sie. Und dort ist die neue Leipziger Schule auch groß geworden. Immer lief alles wie geplant, nur dieses Jahr eben nicht. Wir haben schon ausführlich darüber berichtet. Ein AfD-nahe Künstler spaltete die Szene und das tut er auch bis heute. Erst wurde er eingeladen, dann wieder ausgeladen. Dann wurde die Ausstellung abgesagt, jetzt findet sie dann doch wieder statt. Dann wurde eine Podiumsdiskussion angesetzt, dann wurde die wieder abgesagt. Wolfgang Ulrich, Leipziger Kunsthistoriker, hat mit uns schon darüber gesprochen.
Jetzt wird die Ausstellung ab heute zu sehen sein, aber es gibt keine offizielle Eröffnung. Die immer, muss man dazu sagen, in Leipzig ein großes Event für die Kunstszene war, weil auch ein Preisträger gekürt wurde. Das fällt alles aus. Die Ausstellung hat jetzt noch normale Öffnungszeiten. Sie wird sicher nur einen Bruchteil der Besucherinnen und Besucher haben wie sonst. Also es ist einfach eine Sache, die von einer gewaltigen Wankelmütigkeit und Unsouveränität zeugt. Und eigentlich ist es gar nicht wert, daraus jetzt einen riesen politischen Skandal zu machen. Es ist sehr schade, dass das sagen auch gleich so instrumentalisiert wird.
Jetzt aber in die Ausstellung. Seit heute also tatsächlich offen fürs Publikum und Nadja Baschek hat sich für uns umgeschaut.
Es ist Mittag, Punkt 13 Uhr, als das Rolltor der Halle 12 langsam hochfährt. Ein paar Journalisten warten auf den Einlass. Unscheinbarer könnte eine Ausstellungseröffnung kaum sein. Keine Reden, kein Sekt, kein Fest. Eher heimlich eröffnet die Jahresausstellung, die eigentlich seit 26 Jahren ein festes Datum im Leipziger Kunstkalender ist. Ein Besucher streift durch die alte Industriehalle, schaut sich das mehrere Meter lange, dunkle und beeindruckende Bild Player von Robert Seidel an, das an Computerspiel, Festplatte und Architektur erinnert. Eines der vielen großen Gemälde in der Ausstellung. Sein Begleiter Frank Rehm, der Mitglied des Vereins ist, freut sich immerhin über die Ausstellung.
Also ich bin froh, dass sie trotzdem noch gemacht haben, auch wenn es raus und rein. Und
bis vor kurzem war nicht klar, ob sie überhaupt stattfinden wird. Nun ist es soweit, aber das Publikum fehlt. Kein Wunder, mitten in der Woche, mitten am Tag. Fast nur Insider sind da. Leute vom Organisationsteam, Journalisten, ein paar Künstler stehen unsicher vor ihren Werken. Und ein Gefühl scheint alles zu überdecken. Enttäuschung. Es sind nicht mal alle teilnehmenden Künstler da. Laura Eckert schaut zwar vorbei, begrüßt ein paar Menschen, muss aber bald wieder in ihr Atelier.
Also die Ausstellung ist schön, natürlich. Die Räume sind fantastisch, aber natürlich schwebt einfach so ein... Ja, mein Gefühl ist ein bisschen so schade. Mir fehlt eigentlich das, weswegen ich hier teilgenommen habe. Also die Eröffnung, die Feierlichkeit, die vielen Leute, irgendwie die bekannten Gesichter, aber auch die Unbekannten, die man trifft. Und das fällt jetzt natürlich irgendwie weg.
So ist die Eröffnung eine traurige Veranstaltung. Nach der heftigen Debatte der letzten 2 Wochen sind alle noch etwas geschockt, wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Von der Debatte merkt man in der Ausstellung aber wenig. Natürlich fehlen die Bilder von Axel Krause, aber das fällt nicht auf, würde man die Vorgeschichte nicht kennen. Was bleibt, sind die vielen guten Werke, die großformatigen, teils abstrakten Gemälde, die Tierskulpturen von Nelly Schmücking, der hölzerne Somnambulist von Laura Eckert und die Installation blauer Gummihandschuhe von Anna-Maria Avram. Es ist eine Schau verschiedenster Positionen, Politik spielt vorrangig keine Rolle. Dass die Diskussion aber alle künstlerische Kraft überschattet hat, dieser Eindruck manifestiert sich. Auch Künstlerin Christel Maria Göthner hat dazu eine klare Meinung.
Ich finde, die Debatte ist viel zu sehr überbewertet und am Ende geht es gar nicht mehr um die einzelnen Beiträge. Prinzipiell ist es sicher eine Diskussion notwendig vor der nächsten Wahl. Das ist auf jeden Fall wichtig, aber insgesamt sollte es mal langsam wieder um die Arbeiten gehen.
Ihre Holzschnitte sind kaum in einen Kontext mit der Debatte zu stellen. Großflächige Leinwände mit abstrakten Formen, bunte Farben vielschichtig aufgetragen, eine tanzende Silhouette in der Mitte. Und irgendwie passt die Technik dann doch.
Holzschnitt bedeutet eben auch, dass man aus was Alten oder was Negativen, was man ja erst ins Holz schneidet, was Positives macht. Vielleicht, um jetzt mal zu der Ausstellung überzuleiten, wäre das ja auch eine Sache mit der Jahresausstellung, dass jetzt so ein Bruch gekommen ist, der eigentlich negativ ist, aber vielleicht entwickelt sich was Neues draus.
Immer wieder wurde im Vorfeld der mangelnde Dialog kritisiert. Nun liegen auf einem Stehtisch am Eingang Post-it-Blöcke und Kugelschreiber. Ein paar bunte Zettel hängen schon an der Wand. Vermutlich ist das eine Einladung. Eine Erklärung dazu sei aber noch im Druck. Beim Gang durch die Ausstellung ist es schwierig, das Drama zu vergessen, auch weil einige Künstler mit ihren Werken reagiert haben. Ein Beispiel ist das schlichte Werk von Chloé Pio. Ein abgedunkelter Raum, in der Mitte eine rotierende Lampe. Der Schirm besteht aus den Einladungskarten zur Ausstellungseröffnung.
Nadja Baschek über die Leipziger Jahresausstellung, die also nun tatsächlich eröffnet hat und die noch zu sehen ist, 2 Wochen bis zum 30. Juni in der Baumwollspinnerei in Leipzig. Anne Frank, ihre Geschichte erschüttert bis heute, aber sie zeigt auch, wie stark ein junger Mensch angesichts der Katastrophe sein kann, wie sie unter widrigsten Umständen versucht, ihre Würde und ihre Kraft zu bewahren und wie sie ablehnt, Opfer zu sein. Ihre Tagebücher erzählen davon, aber auch Museen in Amsterdam, auch in Berlin. Aber auch Frankfurt am Main ist ein Ort von Anne Frank. Es ist ihre Geburtsstadt. Vor 90 Jahren kam sie dort zur Welt und heute wurde in der Paulskirche an sie erinnert. Vergessen sind auch diverse Streite zwischen Institutionen um Urheberrechte und Deutungshoheit. Heute ging es nur darum, die Erinnerung zu bewahren und ins Heute zu tragen. Ludger Fittkau hat sich umgehört.
Sie steht für Millionen Kinder, die getötet waren. Aber die anderen haben nichts geschrieben. Sie hat geschrieben. Sie hat von ihrem Schmerz, ihrer Situation Literatur gemacht. Sie hat für uns alle geschrieben.
Das sagte Agnes Heller heute in Frankfurt am Main über Anne Frank. Die ungarische Philosophin jüdischer Herkunft ist genau einen Monat älter als die berühmte Tagebuchschreiberin, die heute vor 90 Jahren in Frankfurt geboren wurde. Nur wenige Wochen, nachdem Heller in Ungarn von der russischen Armee befreit wurde, starb Anne Frank in Bergen-Belsen, nachdem ihr Versteck im Amsterdamer Hinterhaus entdeckt und die Jugendliche in die deutsche Vernichtungsmaschinerie deportiert wurde. Auch daran erinnerte Agnes Heller heute.
Ich bin auch 90 Jahre alt, sie ist auch 90 Jahre alt. Ich war am 12. Mai geboren, sie am 12. Juni geboren. Ich war dann in der russischen Armee in 1945, Januar, 6. Januar befreit. Sie ist im März desselben Jahres gestorben. Deswegen war für mich wichtig gewesen, herzukommen und über sie zu sprechen.
Der aus Israel stammende Pädagoge Meron Mendel leitet seit einem knappen Jahrzehnt die Bildungsstätte Anne Frank, die gleich in der Nähe des ehemaligen Wohnhauses der Familie Frank im Frankfurter Stadtteil Dornbusch geschaffen wurde. Eine Dauerausstellung erinnert heute dort an die Familie.
Viele Jahre hat sich Frankfurt mit der Person Anne Frank gar nicht identifiziert. Ich würde sagen, die meisten Bewohner dieser Stadt wussten gar nicht, dass Anne Frank aus Frankfurt stammt. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, unter anderem durch die Arbeit der Bildungsstätte Anne Frank und in den letzten Jahren auch das Jüdische Museum hat das Familie-Frank-Zentrum gegründet. Das heißt, dieses Bewusstsein kommt in die Breite.
Ein von Anne Frank selbst mit blauen Buchstaben und roten Blumenornamenten verzierter Nachthemdsack ist eines der Objekte, die das Jüdische Museum Frankfurt am Main heute in einer eintägigen Pop-up-Ausstellung zum 90. Geburtstag von Anne Frank zeigte. Gute Nacht hat die 13-Jährige in Niederländisch auf das Leinensäckchen gestickt. Es stammt ebenso aus dem Familiennachlass wie Bauklötze, mit denen Anne Frank gespielt haben soll, wenn sie bei ihren Vettern in Basel zu Besuch war. Mirjam Wenzel, die Leiterin des Frankfurter Jüdischen Museums, ist sich der Gefahr durchaus bewusst, dass Anne Frank als eine Art Jugend-Pop-Ikone dem Kitsch preisgegeben werden kann und will mit ihrer Museumsarbeit dagegenhalten.
Anne Frank ist eine Popfigur. Das ist ein großer Prozess letztlich auch der vollkommenen Verselbstständigung von dem Mädchen und dem Menschen. Und wir verstehen es als unsere Aufgabe, auch dagegen anzuarbeiten, indem wir zeigen, was der Hintergrund dieses Mädchens ist. Und eben dieser Hintergrund ist der einer Frankfurter jüdischen, liberalen, gebildeten, kreativen Familie.
Miron Mendel von der Anne Frank Bildungsstätte sieht zwar die große Chance, über das Tagebuch und die Person Anne Frank heutige Jugendliche zu erreichen. Aber auch er plädiert für Grenzen der Anne-Frank-Vermarktung.
Wenn morgen eine Anne-Frank-Jeans auf den Markt kommt, oder wir hatten letztes Jahr das Thema mit der ICE Anne-Frank, dann ist vielleicht der Moment, wo wir als Gesellschaft sagen, dass vielleicht nicht die richtige Person, um beispielsweise eine Werbung für die Deutsche Bahn zu leisten.
Die ungarische Philosophin Agnes Heller nutzte ihre Einladung in die Paulskirche zum Festakt für Anne Frank allerdings dazu, für ein liberales und demokratisches Europa zu werben. Sie verdeutlichte heute noch einmal die aus ihrer Sicht drei zentralen Aspekte, die Auschwitz möglich machten. Die Technik, das heißt der industrialisierte Gasmord, der Antisemitismus sowie der politische Totalitarismus. Als Überlebende des Holocaust sei es ihr wichtig, aktuell zum Kampf gegen neue Totalitarismen in Europa aufzurufen, so Heller.
Das ist wesentlich die Aufgabe der heutigen in Europa, mindestens in Europa, Lebenden und Überlebenden, dass die ethnischen Nationalisten, die Protofaschisten, die Macht nicht in Europa erworben sollen. Das ist die Aufgabe.
Die Philosophin Agnes Heller heute am Tag der Erinnerung an Anne Frank, der Tag, an dem sie 90 geworden wäre. Ludger Fittkau aus Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die großen Ferien nahen, darum zunächst ein kleiner Urlaubsservice. Gehören wir Menschen in die Berge? Und wenn ja, wie viele? Das fragt sich Lennart Laberenz in der Wochenzeitung Der Freitag. Immer schon der Saumseligkeit am Meer zugetan, sieht Laberenz am Gebirgsurlaub vor allem die Nachteile. Beschwerliche Anreise, frühes Aufstehen, schmerzende Füße, Wochen in immer gleichen Kleidern, zu wenig Bücher, Geröll bergan und bergab, seltsame Preise für Essen, das allerdings schmeckt, als sei es mit Sternen behängt. Um den biestigen Bergen aber trotzdem eine Chance einzuräumen, schlägt Laberenz den Band »Die Berge und wir – 150 Jahre Deutscher Alpenverein« auf. Darin findet der Freitag-Autor die Großartigkeit und kulturelle Bedeutung der Alpen angemessen gewürdigt, kritisiert jedoch die Gewichtung. Die düsteren Zeichen nehmen wenig Raum ein. Eher an den Rändern und ohne Bildmaterial blickt der Alpenverein auf geschundene Natur, zurückweichendes Gletschereis, die Perspektive, dass wir mit immer mehr Ausrüstung, Sportarten und Bewegungsmitteln, denken wir kurz an die schon im Flachland lächerlichen E-Bikes, auf immer höhere Berge drängen, dass wir immer mehr Gelände durchpflügen, kolonisieren, kommerzialisieren. Am Ende hat Lennart Laberenz ein Luxusproblem. Genügt es, einen Bildband des Deutschen Alpenvereins zu lesen, oder muss ich tatsächlich in die Berge? In Afrika haben viele Menschen kein Luxusproblem. Dass sie überhaupt durchkommen, liegt oft an der Hilfe von außen. Doch genau diese Hilfe kritisiert der kenianische Ökonom James Shigwati in der Neuen Zürcher Zeitung. Durch die Hilfe wurde tatsächlich mehr Schlechtes als Gutes erreicht. Warum? Weil die ausländische Hilfe den Raum besetzt hat, der eigentlich von afrikanischen Denkern, Experten, Politikern selbst besetzt sein sollte. Die ausländische Hilfe wurde zu einem Instrument der afrikanischen Politik, anstatt dass Möglichkeiten geschaffen wurden, dass sich afrikanische Strukturen selbst entwickeln. Dass viele Menschen flüchten, findet Shigwati unglaublich traurig für Afrika, betont aber zugleich, ich bin fest überzeugt, dass die Europäer die Afrikaner brauchen. Europa sollte uns einfach sagen, welche Leute aus Afrika es will. Aber wahrscheinlich aus moralischen Gründen haben die Europäer Angst, sich klar zu äußern. Also, wenn ihr Leute mit bestimmten Fertigkeiten und Kenntnissen braucht, okay, dann sagt uns das und wir werden schauen, dass wir die Strukturen schaffen, damit ihr die richtigen Leute bekommt. So der Ökonom James Shigwati, der in der NZZ für Afrika keine Hilfe, sondern Investitionen fordert. Okay, tauchen wir nun ein in die Kunstwelt, innerhalb derer wiederum das Eintauchen in virtuelle Realitäten, fachsprachlich als Immersion bezeichnet, einen hohen Stellenwert hat. Was kann Virtual Reality, das andere Medien in den Künsten nicht können, fragt die Süddeutsche Zeitung. Till Briegleb bespricht das Festival VRAM, eine Abkürzung für Virtual Reality Hamburg, und zeigt sich nicht restlos überzeugt. Bis jetzt wirken die besten VR-Arbeiten in der Kunst jedenfalls höchstens wie ein LSD-Trip ohne Chemie. Vielleicht führt das, wie in der Gründerzeit dieses Mediums in den 60ern, zu einer Massenbewegung, Make Love Not War. Vielleicht aber ist VR auch nur ein Fantasie-Placebo wie die Postmoderne. Ein Ding zwischen den Stühlen, das bei allem Schweben irgendwann doch sehr langweilig wird. In weiteren 60 Jahren wissen wir mehr. So lange wird das Urteil über die Arbeit von René Polesch, ab 2021 neuer Intendant an der Berliner Volksbühne, nicht auf sich warten lassen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zitiert Irene Batzinger Poleschs Maxime: Die Praxis ist die Message, und endet schön sophistisch: Die Idee mit der Praxis ist gut. Wie gut, wird die Praxis beweisen. Tja, natürlich drückt kein Titel genau das aus, was wir an diesem Donnerstag am liebsten tun würden. Aber eine SZ-Überschrift weist immerhin in die richtige Richtung. Sie lautet: Flirten, trinken, rebellieren.
Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.